Guten Morgen miteinander. Es ist mir eine Freude, als Spross der Meier-Sippe ist ein Besuch in Flechtdorf immer auch eine Rückkehr zu den Wurzeln. Jörg Weidemann hat es bereits gesagt, ich möchte über den Heiligen Geist sprechen. Heute Morgen eine Lehrpredigt, die uns viel Kraft und Aufmerksamkeit abverlangt. Und meine Frau hat mich bereits ermahnt, ich möge doch bitte nicht zu lang werden. Aber ich hoffe, ich sehe das an ihren Blicken, wenn die Konzentration weggeht, und dann versuche ich, die Landebahn zu finden. Dass ich über den Heiligen Geist sprechen möchte heute Morgen, hängt auch mit einer Beobachtung zusammen. Im Laufe der letzten Jahrzehnte scheint mir das Bedürfnis, sich mit dem Heiligen Geist zu befassen und auch Erfahrungen mit dem Heiligen Geist zu machen, zugenommen zu haben. Gleichzeitig habe ich die Beobachtung gemacht, sehr herzlichen Dank. Gleichzeitig habe ich die Beobachtung gemacht, dass das Wissen über das, was denn die Bibel über den Heiligen Geist lehrt, zurückgegangen ist. Viele haben das Bedürfnis, auch zum Heiligen Geist zu beten, wissen aber nicht, dass wir in der Bibel zum Beispiel kein einziges Gebet zum Heiligen Geist haben. Wir haben Gebete an den Vater, wir haben Gebete an den Sohn, aber kein Gebet an den Heiligen Geist. Wir haben auch Doxologien. Also Doxologie ist eine Verehrung, ein Lobpreis. Doxologien an den Vater, an den Sohn, aber keine einzige an den Heiligen Geist. Das scheint damit zusammenzuhängen, dass der Heilige Geist Jesus groß macht. Jesus sagt vom Heiligen Geist, als er ihn ankündigt, wir lesen darüber in Johannes 16, er wird nicht von sich selber reden, von dem Meinen wird er es nehmen, er wird mich verherrlichen. Und so möchte ich heute eine Predigt halten über den Heiligen Geist, ausgehend von einem Ereignis am Laubhüttenfest. Und dazu haben wir eine Folie. Johannes berichtet uns im 7. Kapitel in den Versen 37 bis 39 am letzten Tag, dem höchsten Tag des Festes, trat Jesus auf und rief: Wen da dürstet, der komme zu mir. Und es trinke, wer an mich glaubt. Wie die Schrift sagt, werden von seinem Leib Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Wir befinden uns am letzten Tag des Laubhüttenfestes in Israel zur damaligen Zeit. Das Laubhüttenfest wurde im Herbst gefeiert, auch als eine Art Erntedankfest, in Erinnerung an den Auszug aus Ägypten, als die Kinder Israel nicht in festen Häusern wohnten, sondern mobil unterwegs waren und sich Hütten bauen mussten. Und im Zusammenhang mit dieser Feier hat sich ein Ritus herausgebildet, der uns in der Bibel nicht berichtet wird, nämlich die Zeremonie des Wassergießens. Wir wissen von dieser Zeremonie des Wassergießens aus der Mischnah. Die Mischnah ist im Judentum die Aufzeichnung der mündlichen Überlieferung. Das Judentum geht davon aus, am Berg Sinai hat Mose das Wort Gottes empfangen, das Gesetz, die Tora, das aufgeschrieben. Gleichzeitig gab es aber noch sehr viel, was er mündlich weitergegeben hat. Und das wurde später versucht, in der Mishnah zu erfassen. Und diese Mishnah, das ist so der Grundstock des Talmud, von dem sicherlich alle schon mal von gehört haben, eines der wichtigen Bücher im Judentum. Und da haben dann sehr viele Rabbiner, haben dann diese mündliche Überlieferung ausgelegt. Das steht dann drumherum und dass die Mishnah und diese Auslegung, die Gemara bilden miteinander den Talmud, und aus dem Talmud wissen wir von dieser Tradition des Wassergießens. Das Laubhüttenfest hat 7 Tage gedauert und an jedem Tag begannen die Zeremonien damit, dass die Priester in die sind aus dem Tempel in einer Zeremonie durch die Davidstadt hinuntergewandert zum Siloa-Teich und haben dort aus dem Siloa-Teich in einem goldenen Fäß Wasser geschöpft. Und dann sind sie wieder im Festzug hinauf zum Tempel mit diesem Wasser und die Leute links und rechts. Und dann begann diese Zeremonie des Wassergießens, indem sie dann auf dem Brandopferaltar dieses Wasser in ein dort stehendes Gefäß gegossen haben. Und in diesem Gefäß waren Löcher, sodass also das Wasser, was sie oben reingegossen haben, da wieder rausfloss aus diesem Gefäß auf dem Altar und in das Abflusssystem des Altars hineinfloss. Das ist die Situation, die wir hier vorfinden. Und in dem Moment, wo das passiert, sagt Jesus, wen da dürstet, der komme zu mir, es trinke, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, werden von seinem Leib Ströme lebendigen Wassers fließen. Jesus macht deutlich, mit diesem Ritus wird bildhaft vorausgesagt, wozu ich in die Welt gekommen bin. Es geht hier um ein Bild für die Erlösung, die ich zu den Menschen bringe. Und das verbindet er gerade mit einer Einladung. Wen da dürstet, der komme zu mir. Und seit wir den Bericht über die Frau am Jakobsbrunnen gelesen haben, ich gehe mal davon aus, die meisten von uns kennen dieses Ereignis in Johannes 4, wissen wir, dass Jesus mit dem Wasser, das er verheißt, das ewige Leben meint. Er sagt der Frau am Jakobsbrunnen, wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Also ganz ähnlich wie hier. Und verbunden damit die Botschaft, wer das haben möchte, der ist eingeladen zu kommen. Und immer wieder diese Einladung zu kommen. Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Und damit ist die Erquickung in diesem Leben gemeint, dass Jesus die Leitung des Lebens übernimmt. Aber damit ist dann letzten Endes auch das Leben in der Ewigkeit mit Jesus gemeint. Und die Voraussetzung dafür, die wird hier auch deutlich, nämlich Glauben. Es trinke, wer an mich glaubt. Und Glauben meint hier jetzt nicht nur für wahr halten, sondern Glauben heißt kommen. Kommen. Ich habe das immer mit einem Zug verglichen. Wenn ich nach Frankfurt fahren will und ich kriege raus, mit der Bahn kann ich von Korbach aus nach Kassel und von dort nach Frankfurt oder von Korbach nach Marburg und von dort nach Frankfurt. dann kann ich daran glauben, aber es nützt mir nichts, wenn ich nicht in den Zug einsteige. Genau das haben wir hier. Komm, komm. Glauben also beginnt mit Kommen. Und Jesus spricht ein Versprechen aus. Wer kommt, der erfährt Rettung. Diese Rettung beschreibt er nun mit dem Bild der Ströme des lebendigen Wassers. Und er erinnert daran, dass bereits im Alten Testament von dieser Rettung, die Jesus bringen will, die Rede ist, wie die Schrift sagt. Schrift ist ein Terminus technicus, so sagen wir, ja, für das vom Geist Gottes eingegebene Wort Gottes. Das heißt zur Zeit damals das Alte Testament. Und die Juden erinnern sich bei der Zeremonie des Wassergießens an die Verheißung in Jesaja 12. Und wenn Sie nichts zu tun haben, heute Nachmittag lesen Sie sich mal diese Verheißung durch. Jesaja 12, ein ganz, ganz kurzes Kapitel, nur wenige Verse. Ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus dem Brunnen. Eine Verheißung für die Zukunft. Und Johannes, als der Schreiber dieses Evangeliums, der macht jetzt eine Erklärung. Das sagte er aber von dem Geist. Aha, Ströme lebendigen Wassers, das verbinden wir zunächst noch nicht mit dem Heiligen Geist. Deswegen erklärt das Johannes, das sagte er aber von dem Geist. Damit deutet er zunächst an, dass der Heilige Geist die Antwort Gottes auf das Kommen ist. Also die Antwort Gottes auf die Bekehrung des Menschen. Wie antwortet Gott, wenn ein Mensch sich bekehrt? Mit dem Geist. Und als zweites sagt Johannes etwas zunächst Unverständliches, denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Interessant, als Bibelleser wissen wir, dass der Geist sowohl, doch sehr wohl da war. Bereits bei der Schöpfung ist der Heilige Geist da. Wir lesen im Alten Testament, die Könige wurden durch den Heiligen Geist geleitet. Saul hatte den Heiligen Geist, David hatte den Heiligen Geist, die Propheten hatten den Heiligen Geist, die Bibelschreiber wurden bei der Niederschrift des Wortes Gottes inspiriert durch den Heiligen Geist. Und ebenso zur Zeit Jesu. Jesus sagt den Jüngern, dass sie um den Heiligen Geist bitten sollten und Gott würde es ihnen geben. Wenn ihr nun, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten. Und trotzdem scheint er nicht da gewesen zu sein, zumindest in dieser Form. Und stattdessen kündigt Jesus, obwohl doch die Jünger den Heiligen Geist bekommen, wenn sie ihn bitten, kündigt Jesus das Kommen des Heiligen Geistes als ein Ereignis an, das noch in der Zukunft liegt. Berühmt sind die Kapitel 14 bis 16 im Johannesevangelium. Ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen, neue über Luther-Übersetzung sagt, Beistand. Früher wurde übersetzt Tröster, im Griechischen steht das Wort Paraklet, wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch ist in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit. Nach der Auferstehung Jesu lesen wir, Jesus bläst die Jünger an, nehmet hin Heiligen Geist. Und trotzdem scheint das nicht das Ereignis zu sein, das bereits im Alten Testament angekündigt ist. Denn noch bei der Himmelfahrt sagt er den Jüngern, sie sollen auf den Heiligen Geist warten. Warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr von mir gehört habt, denn Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden nach diesen wenigen Tagen. Das heißt, die wichtigste Wirkung des Heiligen Geistes gab es zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Sie war nur angekündigt, nämlich das, was wir mit Wiedergeburt bezeichnen, beziehungsweise Jesus bei der Himmelfahrt mit der Taufe im Heiligen Geist. Alle Erfahrungen mit dem Heiligen Geist, der Propheten, der Könige, der Bibelschreiber, der Jünger zur Zeit Jesu, war nur eine vorläufige Erfahrung. Gewissermaßen ein Vorausschmecken des zukünftigen Heilsgutes. Wir können das vergleichen mit der Erlösung im körperlichen Gebiet. Wir sind zum Beispiel durch die Bibel, Jakobus 5, aufgefordert zu beten, wenn jemand krank ist. Wer krank ist, soll die Ältesten bitten, über ihn zu beten. Das ist aber noch nicht die endgültige körperliche Erlösung. Den neuen Körper kriegen wir als Christen, wenn Jesus Christus wiederkommt bei der Auferstehung. Und das wird ein Körper sein, der kennt keine Schmerzen, der kennt kein Leid, kennt keinen Tod. Körperliche Heilung ist nur ein provisorisches Vorausschmecken eines zukünftigen Heilsgutes, wie so ein Regentropfen, der da runterkommt. Es kann sein, dass der Herr dich heilt. Und ich mich nebenan nicht. Es kann sein, dass der Herr mich in dieser Woche von einem Krebsleiden heilt. Nächste Woche habe ich Husten und übernächste Woche sterbe ich an Herzinfarkt. Jede Heilung, nur als Vergleich, ist nur ein Vorausschmecken. Aber wenn der Herr wiederkommt, dann erfahren wir die ganze Erlösung. Und so ist das auch mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist, die Hauptaufgabe des Heiligen Geistes besteht darin, die Erlösung, die Jesus vollbracht hat, zum Menschen zu kommen. Und wie macht er das? Indem der Heilige Geist selbst uns nicht nur ein bisschen benetzt von außen und Erfahrungen machen lässt, indem er selbst Wohnung nimmt in dem Menschen, der Jesus haben will. Und jetzt müssen wir bedenken, der Heilige Geist ist Gott. Die Dreieinigkeit als Begriff finden wir in der Bibel nicht. Es ist ein interpretierender Begriff der Theologen im 4. Jahrhundert. Aber er gibt sehr gut wieder, was die Bibel über den Heiligen Geist sagt. Der Vater ist Gott, der Sohn ist Gott, der Heilige Geist ist Gott. Aber der Vater ist nicht der Sohn ist nicht der Heilige Geist ist, es sind drei Personen. Jede dieser Personen ist Gott. Das ist etwas Göttliches, was wir nicht verstehen. Aber indem der Heilige Geist in den Menschen hineinkommt, wird klar, diese Menschen sind wirklich alle Sünden vergeben. Die Erlösung Jesu funktioniert tatsächlich, denn der Heilige Gott könnte nicht Wohnung nehmen in meinem Leben, wenn da noch eine einzige unvergebene Sünde wäre, wenn es nur einen einzigen unvergebenen Gedanken gäbe, dass der Heilige Geist in den Menschen kommt als Antwort auf die Bekehrung des Menschen, ist ein Zeichen dafür, ich bin tatsächlich gerettet, mir sind alle meine Sünden vergeben. Und Petrus erklärt in der Pfingstpredigt, jetzt erfüllt sich, was im Alten Testament angekündigt ist. Wir erfahren vollkommene Rettung durch das, was Jesus Christus getan hat, indem der Heilige Geist in unser Leben einzieht. Die Voraussetzung dafür war, dass die Erlösung durch Jesus überhaupt erst einmal vollbracht werden musste. Der Heilige Geist ist wie ein Kellner. Wenn ich in ein Restaurant gehe und das Essen bestelle, kann der Kellner das Essen nicht bringen, bevor der Koch es nicht gekocht hat. So konnte der Heilige Geist die Erlösung Jesu nicht bringen, bevor Jesus sie nicht vollbracht hatte. Deswegen heißt es hier, der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Wie vollbringt Jesus die Erlösung? Indem er unter alle Auswirkungen der Sünde kam. Er kam in eine von ihm, von Gott getrennte Welt und in eine Welt, die unter der Herrschaft des Bösen stand. In dieser Welt hat er gelebt. Er hat das mitgemacht, was Menschen mitmachen, die unter den Auswirkungen der Sünde leiden. Er hat gelitten, er ist gestorben. Wie hat er die Erlösung verbracht? Durch sein Kommen, durch sein Leiden, durch sein Sterben, durch sein Auferstehen, durch das Besiegen des Todes, durch seine Himmelfahrt, durch das sich Setzen zur Rechten Gottes des Vaters im Himmel. Der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Er sagt den Jüngern, es ist gut, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, wird der Paraklet, der Beistand, nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Und jetzt, 10 Tage nach der Auferstehung, Pfingsten, kommt die Erfüllung dieser Vorhersage. Die Verherrlichung Jesu ist vollbracht. Und nun ist es möglich, dass der Heilige Geist als ein Beleg der Rettung in die Herzen der Menschen einzieht, die diese Rettung haben wollen. Petrus erklärt das in der Pfingstpredigt, nachzulesen in Apostelgeschichte 2. Und dann gibt es Leute drumherum, die verstehen das. Aha, weil Jesus gestorben ist, deshalb geht diese alttestamentliche Verheißung an uns nun in Erfüllung. Und dann wollen sie wissen, ja, wie können wir denn das nun haben? Und Petrus, ganz cool, tut Buße und bekehrt euch. So werdet ihr empfangen, diese Verheißung. Und so spricht Jesus hier über 2 Phänomene desselben Vorgangs. Des Vorgangs, wie ein Mensch gerettet wird. Er spricht über Bekehrung und er spricht über Glauben. Zunächst über das, was der Mensch tun muss. Glauben und kommen. Und Wiedergeburt, das ist die Antwort Gottes. Bekehrung, das, was der Mensch tut. Wiedergeburt, das, was Gott tut. Ich habe das immer wieder gehört, dass gesagt wurde, ja, ein Mensch, der kann sich ja gar nicht bekehren. Das muss ja Gott tun. Aber das ist nicht biblisch. Der Mensch muss sich bekehren. Gott verlangt von mir eine persönliche Entscheidung. Ich bin keine Maschine. Gott kann mir helfen, von der Purpurkrämerin in Philippi, der Lydia, lesen wir: diese aber tat der Herr das Herz auf, dass sie Acht hatte auf das, was Paulus redete. Ja? Gott ruft, Gott zieht, aber ich, weil ich ein Ebenbild Gottes bin, eine eigenständige Person, kein Roboter, eine eigenständige, würdige Person. Deswegen verlangt Gott diese Entscheidung von mir. Und der Apostel Petrus sagt nach der Heilung des lahmen Mannes an der schönen Pforte in Jerusalem, tut, als er erklärt, womit das zusammenhängt, tut Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden getilgt werden. Wir haben 44 Mal im Neuen Testament diese Aufforderung, bekehrt euch. 33 Mal im Alten Testament, 77 Mal in der ganzen Bibel, bekehrt euch. Immer eine Aufforderung Gottes an den Menschen. Und die Antwort Gottes daraufhin ist die Wiedergeburt. Beziehungsweise das, ja, was die Bibel selbst als Wiedergeburt bezeichnet. Gemeint ist der Einzug des Heiligen Geistes. Paulus beschreibt das im Titusbrief, Kapitel 3. Als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilandes, rettete er uns. Kleiner Einschub, nicht um der Werke willen, die wir in Gerechtigkeit getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit. Und jetzt, wie rettete er uns? Durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist. Sehr berühmt auch eine Stelle im ersten Kapitel des Epheserbriefes. Paulus sagt, in ihm, in Jesus, seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Rettung, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Wo? Im Alten Testament. Und eine dieser wichtigen Stellen hat uns die Schwester ja vorhin in der Schriftlesung vorgelesen, Hesekiel 36. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist, welcher ist das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung. Gewissermaßen, Gott selber lebt in uns und damit ist Gott selber die Garantie, dass wir Gerettete sind, wenn wir Jesus angenommen haben. Und so ist diese Innewohnung des Heiligen Geistes ein Zeichen dafür, dass ein Mensch durch Jesus gerettet ist. Wir Menschen können das nicht immer erfassen. Ist das ein Bruder oder ist er das nicht? Tut er nur so? Es gibt ein geistliches Zeichen. Das ist der Heilige Geist. Paulus sagt im Römerbrief, wer Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Und an anderer Stelle, ebenfalls in Kapitel 8, denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Und nochmal ein anderer Vers, der Geist selbst gibt Zeugnis, jetzt lesen wir in der Lutherbibel, unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Und da sagen viele Geschwister, ich merke nichts davon, dass der Geist meinem Geist Zeugnis gibt, dass ich ein Kind Gottes bin. Ist falsch übersetzt. Im Grundtext steht, Gottes Geist gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Das ist verstehbar auf diesem Hintergrund. Es gibt zwei Personen, die wissen, dass ich ein Gotteskind bin. Erstens ich selbst. Ich weiß, ob ich mich bekehrt habe. Wie auch immer, ob das ein Prozess gewesen ist oder zack, schlagartiges Ereignis. Ich weiß es. Wenn ich mich bekehrt habe, dann weiß ich es. Denn ich musste ja kommen im Gebet und Jesus mein Leben geben. Ich kann das Datum nicht mehr nennen, aber ich weiß, dass ich als Teenager irgendwann am Nachmittag in meinem Zimmer auf die Knie gegangen bin und Jesus mein Leben gegeben habe. Und wer weiß es noch? Der Heilige Geist. Weil er nämlich als Antwort Gottes daraufhin in mein Leben hineingekommen sind. Diese beiden können Zeugnis geben, dass wir Gottes Kinder sind. Jesus spricht also bei dieser Zeremonie des Wassergießens sowohl von der Bekehrung eines Menschen, indem er einlädt zu kommen und zu glauben, also auf ihn zu vertrauen, als auch von der Wiedergeburt, dem, was passiert, daraufhin nämlich, dass ein Mensch zu einem Gotteskind wird, in dem der Heilige Geist zu ihm kommt. Das heißt, ab Pfingsten ist es nicht mehr nötig, um den Heiligen Geist zu bitten. Das war für die Jünger nötig. Das war für die Menschen des Alten Testamentes nötig. Ab Pfingsten gilt, wer den Heiligen Geist haben will, der soll sich zu Jesus Christus bekehren und dann kommt der Heilige Geist in einem überfließenden Maße. Genauso, wenn wir einmal den Auferstehungsleib haben, dann brauchen wir nicht mehr um körperliche Heilung bitten. Da sagt Jesus, hallo? Hast du nicht begriffen, dass du einen neuen Körper hast? Und so ist das auch mit dem Heiligen Geist. Es ströme lebendigen Wasser. Und das führt uns zum letzten Punkt. Die Wiedergeburt ist eine umfassende Sache. Wir sind nicht nur ein bisschen gerettet, sondern ganz. Wenn Gott in uns wohnt, dann sind wir ganz gerettet. Deshalb wird von der Taufe im Heiligen Geist gesprochen. Taufen, wissen wir, heißt griechisch untertauchen. Ja, deswegen heißen die Baptisten Baptisten, weil vom Baptizein, vom Untertauchen. Die Taufe im Heiligen Geist ist kein zusätzliches Ereignis zur Wiedergeburt, wie manche meinen, sondern sie ist ein anderer Begriff für Wiedergeburt. Es gibt unterschiedliche Bezeichnungen für dieses Ereignis, dass der Heilige Geist kommt. Kommen des Heiligen Geistes auf ist. Wiedergeburt, Taufe im Heiligen Geist, Salbung mit dem Heiligen Geist. Das alles sind austauschbare Begriffe, die unterschiedliche Aspekte deutlich machen von diesem Ereignis der Rettung aufgrund einer Bekehrung. Ich hatte einen Teil aus Titus 3 gelesen, wo Paulus sagt, wir waren früher, also bevor wir Christen wurden, unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, waren mancherlei Begierden und Gelüsten dienstbar, lebten in Bosheit und Neid, waren verhasst und hassten uns untereinander. Das ist im Prinzip die Beschreibung eines unerlösten Menschen, der Sünde dient. Als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilandes, rettete er uns durch das Bad der Wiedergeburt. Wir sind gebadet der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist. Also nicht nur ein bisschen betröpfelt, sondern wusch, richtig rein. Der über uns reichlich ausgegossen ist durch Jesus Christus unseren Heiland. Wenn Jesus rettet, dann rettet er ganz. Und nun ist natürlich die Frage berechtigt, ja, weshalb fordert denn dann der Apostel Paulus im Epheserbrief überhaupt dazu auf, sich mit Heiligem Geist füllen zu lassen? Und darüber predige ich das nächste Mal. Danke für eure Aufmerksamkeit.
Ja, ganz lieben Dank für dein Wort, was du uns gesagt hast. Wir wollen das unterstreichen, zunächst mit einem Lied, Welch ein Freund ist unser Jesus, Oh, wie hoch ist er erhöht! Er hat uns mit Gott versöhnet und vertritt uns im Gebet.